WDR 5 Neugier genügt. Mit Achim Schmitz-Forte.
Und es ist gar nicht so einfach, sich zu vergegenwärtigen, was in diesem Jahr 2011 alles passiert ist. Wirtschaft war ein dominantes Thema. Ob der Euro wirklich gerettet ist, das ist noch lange nicht ausgemacht. Ob die Bankenkrise überstanden werden kann ohne große Bankenpleiten, ist ebenso wenig ausgemacht. Jedenfalls horten die Banken im Moment lieber Geld, als es untereinander zu verleihen. Was ist da passiert und was steht uns bevor wirtschaftlich? Darüber möchte ich mit Ulrich Thielemann sprechen. Er hat einen interessanten Beruf. Er ist nämlich Wirtschaftsethiker. Also Wirtschaft und Ethik, zwei Begriffe, die nicht zwingend immer zusammengebracht werden. Herr Thielemann, willkommen.
Ja, guten Morgen, Herr Spitzfochter, guten Tag.
Ich möchte noch dazu sagen, dass Sie ein Institut gegründet haben, das heißt Menschliche Marktwirtschaft, Denkfabrik für Wirtschaftsethik. Und ich würde gerne wissen, wie bilanzieren Sie eigentlich das Jahr 2011?
Ja, ich sag mal, vielleicht zunächst mal die wirtschaftspolitische Landschaft, wie ich die bilanziere. Ich würde sagen, Europa, Deutschland und viele andere Staaten haben gigantische Summen zur Verfügung gestellt. Ja, wem? Man sagt immer den Banken. Man müsste eigentlich sagen, dem Kapital zur Verfügung gestellt. Das macht man sich gar nicht klar, weil das ist so Größenordnung, so ein Drittel Bruttosozialprodukt. Einfach so mal, ja, das bekommt ihr schon noch. Wir bürgen dafür. Man hat immer da Griechenland im Kopf. Es geht letztlich um die Gläubiger, um die Investoren, die dabei und die Banken und deren Investoren und so weiter, die da gesichert werden, abgesichert werden. Und das sollte uns eigentlich Angst machen. Das sind unglaubliche Beträge. Und ich frage immer, wer soll das alles erwirtschaften? Darauf werden wir sicher gleich noch kommen. Ich glaube, dahinter steht eben eine Kapitalmarktgläubigkeit. Wir hofieren das Kapital weiterhin. Im Zusammenhang damit der Neoliberalismus, und das ist das Programm des Abbaus der sozialen Sicherungssysteme, der Freiheit des Marktes und so weiter, der ist nicht etwa die Gläubigkeit an diesen Markt, an diese Marktlogik, die ist nicht etwa nach der Krise 2007, 2008 irgendwie Geschichte und das war gestern, sondern der ist alive and kicking, der ist sozusagen da, nach wie vor da, der steckt tief in den Köpfen. Und das zeigt sich insbesondere in dem, was man so fachsprachlich Austeritätsprogramme nennt. Also den Gürtel enger schnallen, sparen, bei denjenigen, die so schon eher knapp bemessen, ihr Einkommen bemessen haben.
Sie haben jetzt gleich zwei Begriffe benutzt, die häufig auch als Schlagwörter benutzt werden. Das Kapital und der Neoliberalismus. Über beides wüsste ich gerne mehr. Das Kapital, wer ist das und wo ist das und was ist das?
Das Kapital verwende ich als eine ökonomische, im Sinne einer ökonomischen Funktion. Man darf jetzt nicht dabei sofort daran denken, das sind die Leute, die da, bestimmte Leute. Das sind natürlich auch bestimmte Leute, das sind ja auch wir alle, die wir irgendwie was auf dem Konto haben. Da sind wir Teil dieser ökonomischen Funktion oder vielleicht auch Dysfunktion, Kapital. Und wir erzielen damit ein Kapitaleinkommen oder versuchen das zumindest. Das klappt nicht immer. Das klappt bei einigen sehr, sehr gut und bei anderen nicht so gut vielleicht. Und das darf man und muss man ethisch eben problematisieren, fragen, welche Beziehungen sind eigentlich mit diesem Kapitaleinkommen verbunden und welche Konflikte sind damit verbunden. Insofern spreche ich da von dem Kapital, wobei man natürlich sagen muss, da sind schon einige, die haben, das sind dann die Rentiers. Kapitaleinkommen sind ja arbeitsfreie Einkommen, da muss man nichts mehr für tun, das kommt einfach so rein, wenn man es richtig gemacht hat. Und ja, ich sage immer die Zahl, einkommensverteilungsmäßig, das Wachstum der letzten 10 Jahre war gar nicht so wenig, ist vollständig zu Kapitaleinkommensbeziehern, also zu Vermögens- und Unternehmenseinkommen gewandert. Na, ist das fair? Das muss gefragt werden.
Also halten wir ein paar Punkte fest. Kapital ist nicht einfach ein Kampfbegriff für Sie, sondern es ist ein sehr komplexer Begriff. Dazu gehören hohe Summen, die an irgendwelchen Börsen oder sonst wo gehandelt werden, vor allem auch außerhalb von Börsen. Dazu gehört aber auch der Pensionsfonds oder was auch immer, wo wir beide hoffentlich ein bisschen Geld zurückgelegt haben fürs Alter.
Richtig? Genau, aber da sind wir schon bei der Kapitalmarktgläubigkeit, bei dem Problem, soziale Sicherungssysteme wurden ja auch in Deutschland, also die Altersversorgung, eben auf das sogenannte Kapitaldeckungsverfahren umgestellt.
Ja, und das heißt, nicht eine Generation zahlt für die nächste oder für die vorhergehende, sondern jeder spart auch für sich.
Eben, so glaubt man. Natürlich zahlt auch in dem Fall die dann, wenn wir mal älter sind, müssen auch in dem Fall die dann noch Arbeitenden uns versorgen. Da ändert Kapitaldeckungs- oder Umlageverfahren, das ändert daran nichts. Nur passiert das dann in anderer Weise, nämlich dadurch, dass das Kapital die dann noch Beschäftigten auch jetzt aktuell bereits unter Druck setzt. Da kommen wir sicher gleich noch zu und das versteht kein Mensch. Man glaubt nämlich, je mehr Kapital im Spiel ist, desto besser, dann werden ja die Arbeitsplätze geschaffen und nicht etwa Arbeitsplätze zerstört.
Da kommen wir gleich drauf. Nochmal zurück zu dem Punkt, wo Sie gesagt haben, das Wachstum war im Wesentlichen ein Wachstum an Erträgen aus Kapital. Mhm. Können Sie das nochmal genauer mit ein paar Zahlen unterlegen?
Die Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich meine, mal schauen mal in die Statistiken. Es gibt da gibt's so eine Kurve, irgendwie letzten 10 Jahren, nach übrigens unter Rot-Grün passiert, da angestoßen. Da wurde eben das Kapital auch immer geringer, proportional geringer besteuert. Und das hat sich, und in weiteren Formen wurde das Kapital hofiert, die Verbriefungen wurden ermöglicht, Hedgefonds, diese komplexen Finanzgeschäfte wurden ermöglicht, weil man glaubte ja, dann werden endlich die benötigten Arbeitsplätze geschaffen und das ist gut für alle. Was ist passiert? Das Kapital hat eben immer größere Anteile an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung für sich veranschlagt
abgeschöpft. Man kann es grob so sagen, dass die Löhne in etwa gleich geblieben sind und nur wenig gestiegen sind, beziehungsweise die Kaufkraft vielleicht sogar ein bisschen abgenommen hat, so in ganz, ganz groben Zahlen. Und dass man, wenn man Geld verdienen wollte, Geld haben musste, um es irgendwo anzulegen. In welchem großen oder kleinen Stil auch immer. Stimmt das?
Ja, genau. Aber woher kommt diese Einkommen? Das ist die Frage, der man nachgehen muss.
Können Sie die beantworten?
Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, Kapitaleinkommen zu erzielen. Einerseits aus der Wertschöpfung. Ja, man muss sich, wir kaufen irgendwas ein und geben das Geld ab. Das bekommen dann die Arbeitnehmer des Unternehmens, die Zulieferer und deren Arbeitnehmer. Und ein Teil geht zumindest in Steuern. Und ein Teil geht eben dann zum Kapital. Das ist der Normalfall. Und das ist letztlich nur, so geht es dauerhaft. Aber es gibt noch eine zweite Art der Kapitaleinkommenserzielung. Das ist nämlich einfach, wir haben eine Aktie. Und da gibt's ein paar Leute, die sagen, diese Aktie ist unterbewertet. Und die kaufen und verkaufen und da steigt der Kurs, weil die glauben, alles ist eigentlich viel mehr wert. Und wenn wir das still zugeschaut haben und dann verkaufen wir einfach mal in dem Boom sozusagen unsere Aktie, haben wir plötzlich Geld in der Tasche und können dafür vielleicht ein Auto kaufen.
Das ist ja im Wesentlichen der Unterschied zwischen Dividenden, jetzt mal in der Theorie. Richtig. Dividenden fallen an, wenn eine Firma gut wirtschaftet, Gewinne macht, ausschütten, dann kriegt der Aktionär Dividenden. Das andere ist der Aktienkurs und das ist, in welchem Rahmen auch immer, eine Wette.
Genau. Das kann man als Spekulation bezeichnen. Und das ist das, beides ist problematisch. Eigentlich ist das erste das tatsächlich Problematische. Das zweite ist eigentlich, so würde ich sagen, man kann da von Casino sprechen. Das ist ein Nullsummenspiel zwischen den Beteiligten, die sich sozusagen wechselseitig abzocken. Da ist man bei der Seite der Gewinner oder Verlierer. Aber der Kuchen insgesamt ist ja gestiegen. Und zwar ist der massiv gestiegen. Der liegt da irgendwo in den Büchern, irgendwo in den Portfolios. Und der hat sich, und das ist die Weltfinanzkrise, der hat sich als Illusionär erwiesen.
Das heißt, die Wetten um immer höhere Summen haben die virtuelle Menge Geld, die darum schwirrt, erhöht?
Genau. Also es gibt Studie, McKinsey-Studie, die zitiere ich immer gerne. Ich bin nicht so gut in Zahlen, aber ich sage jetzt mal eine Zahl. Das weltwirtschaftliche Wachstum real gesehen hat sich seit 1980 global versechsfacht. Das ist massiv viel. Das sind natürlich vor allem die ganzen Schwellenländer. Hierzulande ist ungefähr die Hälfte dazugekommen. Auch ganz schön viel. Nur man muss immer fragen, wer bekommt's. Das ist die eine Seite. Also Versechsfachung des Weltsozialproduktes, der Wertschöpfung weltweit. Die Kapitalbestände haben sich in der gleichen Zeit ver-17-facht oder sogar ver-18-facht. Also dreimal so viel an Kapital ist hinzugekommen. Ja, was ist davon zu halten? Die Frage ist ja, wer soll das alles erwirtschaften? Es gibt da zwei Möglichkeiten eigentlich. Die eine Möglichkeit, und die gibt's natürlich auch, das Kapital, die Investoren, die Rentiers, können wir alle ein bisschen sein, da gibt's manche, die sind aber viel mehr das, die bekommen eben viel größere Anteile an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung.
Reden wir von Rentiers oder von Investoren?
Das ist das Gleiche. Also man kann, das sind zwei Aspekte des
gleichen Zusammenhangs. Naja, ein Investor riskiert wenigstens was.
Ja, der Rentier auch. Der kann auch sein Vermögen verlieren. Ein Rentier, wenn ich von Rentier spreche, betone ich dabei eher den Kapitaleinkommensaspekt. Bei Investor rede ich eher davon, dass der irgendwo ein Anlageobjekt sucht. Aber ich weiß, worauf Sie hinauf wollen. Wir kommen gleich dazu vielleicht. Nämlich darauf wollen Sie hinaus, glaube ich, dass doch damit, mit diesem Spiel eigentlich das Kapital nicht mehr als Dienerin der Realwirtschaft fungiert. Und das ist eine Illusion, zu glauben, dass das Kapital der Realwirtschaft dient.
Zumindest ist es ja auch eines dieser Bilder, die immer benutzt werden. Die Menge an Kapital, also das Volumen des Kapitalmarktes, der Kapitalmärkte, was immer das ist, habe sich von der Realwirtschaft weit entfernt. So, was bedeutet das?
Ja, genau, da war ich ja dabei. Die eine Möglichkeit, die Rentiers, die bekommen immer größere Anteile. Vielleicht kurz dazu, und die Citibank hat vor einigen Jahren eine aufsehenerregende Studie geschrieben. Die hat gesagt, die amerikanische Wirtschaft, aber auch andere Volkswirtschaften, ist eine Plutonomie. Das kommt von Plutokratie, Herrschaft der Reichen, und Ökonomie, Wirtschaft. Also die ist zugeschnitten auf die Superrich, die Superreichen, vor allem das 1%. Denken Sie an die Occupy-Bewegung. We are 99%. Aber das 1% bekommt etwa ein Viertel der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung in den USA. Für die Deutschland habe ich nicht die entsprechende Zahl, aber hier ist es eben auch ebenso gegangen. Das heißt, die schöpfen, man kann jetzt sagen, ist das Wertschöpfung oder Abschöpfung? Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich eher Abschöpfung. Die schöpfen immer größere Teile ab und konsumieren das auch. Die Citibank hat damals gesagt, ist das ein Problem, dass die Reichen immer größere Anteile an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung erhalten? Nee, ist kein Problem. Die sagen das ja den Investoren letztlich, was sie da schreiben, die Analysten der Citibank. Die haben dann gesagt, investiert doch in Luxuskonsum. Deutsche Autos zum Beispiel, französische Luxusprodukte, was auch immer. Wir konsumieren das alles selber. Dann ist das kein Problem. Das ist der eine Teil.
Doch, das Problem ist der Begriff wir.
Ja, natürlich. Das ist der Abschied vom Wohlstand für alle. Das ist der Wohlstand für wenige. Vielleicht noch eine Zahl dazu. Die 400 reichsten Familien der USA könnten jedem Amerikaner einen Kleinwagen spendieren. Ja, nur mal die Größenordnung zu sehen. In den USA sind die Verhältnisse natürlich noch viel gravierender als hierzulande, aber ähnlich hier doch auch. Man hat hier einen niedrigen Sektor eingeführt und eben. Das ist die eine Seite. Das ist man kann jetzt als Wirtschaftsethiker, muss ich sagen, ist das denn fair? Ist das eine faire Verteilung der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung, an der wir ja alle einen Anteil haben? Und die Frage zu stellen, heißt, würde ich sagen, beinahe die Frage schon zu beantworten. Natürlich nicht. Das ist so weit weg von jeder Leistungsgerechtigkeit. Das sind groteske Einkommens- und Vermögensverteilung, die sich da abgespielt haben. Aber das ist ja nur ein Teil. Die Keynesianer übrigens, die würden sagen, deren Kritik an diesen Verhältnissen ist eigentlich damit erledigt. Die sagen, aha, die sprechen immer davon, ja, wer soll das alles kaufen, was wir da produzieren, wenn die Leute nichts mehr in der Tasche haben, weil die Löhne gesenkt wurden. Und jetzt ist die Antwort, aha, das kaufen die Leute selber, die investiert haben als Rentiers.